Die Hisbollah und Israel sind an den Rand eines Krieges getreten. Drei Menschen starben bei einem Terroranschlag auf einem Festival der Vielfalt in Deutschland und Großbritannien zieht ein Militärbündnis mit Deutschland einer Beziehung zu Donald Trump vor. Lassen Sie uns also gleich loslegen. Der Sonntagmorgen war einer dieser Tage, die immer häufiger vorkommen. Sie wachen auf, sehen die Nachrichten und denken: Oh, wow, ist das der Beginn des Dritten Weltkriegs? Ich sah, dass die Hisbollah und Israel auf einem Niveau kämpften, das dramatisch höher war als alles, was wir seit dem 7. Oktober von diesen beiden gesehen haben. Und die Hisbollah ist eine weitaus fähigere Terrorgruppe als die Hamas. Es sah so aus, als ob ein großer Krieg ausbrechen würde. Nun, jetzt hat sich der Staub gelegt. Der Nebel des Krieges hat sich verzogen. Wir können uns ein klareres Bild davon machen, was vor sich ging. Um uns dieses Bild zu verdeutlichen, ist unser Korrespondent für den Nahen Osten, Mihailo Cekic, bei mir.
Hallo.
Was ist mit den Ereignissen am Sonntagmorgen passiert?
Ja, wie Sie bereits sagten, hatten Israel und die Hisbollah eines ihrer größten Gefechte seit Beginn des Krieges am 7. Oktober. Nun, an diesem Sonntag schickte Israel etwa 100 Kampfjets auf libanesisches Gebiet, um 40 Orte zu bombardieren und, wie es hieß, Tausende von Raketen oder Raketenwerfern zu zerstören. Und 30 Minuten später gelangten Hunderte dieser Raketen aus dem Libanon nach Israel. Nicht nur Raketen, sondern auch Drohnen. Es war ein Angriff in zwei Wellen auf israelisches Territorium, der hauptsächlich auf militärische Ziele abzielte. Aber die Art und Weise, wie die Hisbollah diesen Angriff startete und wie er ablief, war einzigartig, auch wenn sie sich fast täglich gegenseitig bekämpfen. Einer der Gründe dafür war, wie ich bereits erwähnt habe, ein Angriff in zwei Wellen. Die Raketen wurden früher abgeschossen, hauptsächlich um Israels Iron Dome-System zu überwältigen, gefolgt von einer zweiten Welle von Selbstmorddrohnen, die auf zwei Militärbasen in der Nähe von Tel Aviv zielten. Ein Mitglied der israelischen Marine kam dabei ums Leben. Es hätte noch viel katastrophaler sein können.
Und einer dieser Stützpunkte war angeblich das Hauptquartier des Mossad, ist das richtig?
Ja. Und ein weiterer Grund, warum sich alle so sehr darauf konzentrierten, war, dass dies laut Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah die lang erwartete Antwort war, die die Hisbollah auf die Ermordung von Fuad Shukr geben wollte. Darüber haben wir in dieser Sendung schon einmal gesprochen.
Richtig, so haben wir die Sendung am Freitag beendet. Aber wird es einen größeren Krieg mit der Hisbollah geben? Wie wird Ihre Antwort aussehen? Wie steht es um die neue Führung des Iran? Das ist es, worauf alle gewartet haben. Wie wird die Hisbollah auf den Tod dieses wichtigen Terroristenkommandeurs reagieren, der vor etwa einem Monat getötet wurde?
In der Tat. Die Leute denken jetzt, okay, dieser Angriff war viel weniger beängstigend, als wir erwartet hatten. 200 bis 300 Geschosse klingen nicht so groß im Vergleich zu einigen der Dinge, die wir zuvor gesehen haben, wie zum Beispiel der iranische Angriff im April und so weiter. Einige Leute sagen, okay, es sieht so aus, als würde die Hisbollah versuchen, die Situation zu deeskalieren. Israel seinerseits hat noch keine Vergeltung geübt. Es sieht so aus, als würde sich die Lage an der Nordgrenze beruhigen. Und vielleicht ist das auch der Fall. Nasrallah selbst sagte in seiner Rede danach, dass wir alles nach Plan gemacht haben. Aber sie dürfen nicht vergessen, dass der Angriff noch viel größer hätte ausfallen können, wenn Israel dem nicht zuvorgekommen wäre. Das sagte Simon Whistler in seiner Online-Show War Graphics über diesen Angriff.
Ob erfolgreich oder nicht, allein die Tatsache, dass die Hisbollah mit Tausenden von Raketenrohren auf die israelische Grenze zielt, zeigt, dass sie nicht nur versucht, mit einer Reihe von leeren Drohungen Stellung zu beziehen, selbst in einer hypothetischen Welt, in der die Hisbollah ihre Raketen einfach nur dort platziert und nicht die Absicht hat, sie abzufeuern, hätte die Hisbollah gezeigt, dass es für sie in Ordnung ist, wenn Israel glaubt, dass ein solcher Angriff bevorsteht und sich daraufhin wahrscheinlich auf Feindseligkeiten einlässt. Das würde ohnehin den gleichen gewalttätigen Kreislauf in Gang setzen. Und die weitaus wahrscheinlichere Möglichkeit ist, dass die Hisbollah ihre Tausende von Raketenrohren in Position gebracht hat, weil sie die Absicht hatte, sie einzusetzen.
Wie er bereits sagte, hatte die Hisbollah Pläne für etwas viel Größeres, auch wenn alles, was am Sonntag geschah, etwas ruhiger und weniger beängstigend war, als die Leute dachten. Und wenn diese ursprünglichen Pläne umgesetzt worden wären, ich meine, welche Tausende von Raketen, nach Angaben der IDF, wäre das ein ziemlich großer Vorwand für einen echten Krieg zwischen Israel und der Hisbollah gewesen. Und für Israel wäre es eine ziemlich große Provokation, wegzuschauen. Die Anzeichen deuten darauf hin, dass die Hisbollah bereit war, alles zu tun, um einen Krieg mit dem Libanon auszulösen, selbst wenn es sich dabei um unüberlegte Entscheidungen einiger Leute auf niedrigerer Ebene handelte, die einen Krieg mit dem Libanon auslösen könnten. Wir waren sehr, sehr nahe daran, dass sich der Nahostkonflikt am Sonntag erheblich ausgeweitet hätte.
Und als wir aufwachten und sahen, dass alle Flüge von und nach Tel Aviv gestrichen worden waren, sah es so aus, als würde das passieren. Wir könnten also hier sitzen und spekulieren und ein wenig hin und her überlegen, was als nächstes passieren wird. Letztlich können wir darüber aber nur spekulieren. Das sicherere Wort der biblischen Prophezeiung ist die langfristige Zukunft des Libanon. Und da erwarten wir einige große Veränderungen.
Ja, in der Prophezeiung, auf die ich letzte Woche eingegangen bin, Psalm 83, haben wir darüber gesprochen, dass einige dieser arabischen Länder, wie die Golfstaaten, wie Jordanien, vielleicht eine Art Bündnis mit Israel eingehen, das dann wiederum nach Europa führt. In dieser Prophezeiung werden in den Versen 6 und 7 auch Gebal und Tyrus erwähnt. Tyrus ist heute eine Stadt im Libanon. Sie existiert immer noch. Gebal ist ein anderes Wort für Byblos, das wiederum eine andere Stadt im Libanon ist. Der Libanon ist ein Teil dieses Bündnisses.
Und das ist ein Bündnis, das sich mit einer europäischen Macht verbünden wird und sich zunächst gegen diesen König des Südens, diesen muslimischen König des Südens, unter Führung des Iran stellen wird, den Europa bekämpfen wird. Und so wird der Libanon im Moment in einem europäischen Lager sein. Die Hisbollah ist auf jeden Fall sehr stark im iranischen Lager. Sie ist im Grunde eine iranische Marionette.
Genau. Sie ist auch eine sehr unberechenbare und, sagen wir mal, schwache Marionette. Sie sind in jeder Hinsicht die libanesische Regierung. Aber der Libanon selbst befindet sich in einem Zustand bitterer Armut. Seine Währung hat so stark abgewertet.
Sie sagen, der Libanon ist die schwache Marionette, nicht die Hisbollah?
Nun, die Hisbollah hat viel militärische Macht, aber was ihre Kontrolle vor Ort angeht, so weiß jeder, dass sie der Hauptgrund dafür ist, warum die Dinge im Libanon so schlecht stehen. Viele Menschen haben die Nase voll von ihnen. Der Libanon hat eine große christliche Bevölkerung, die sie von Anfang an nicht mochte. Ihre Machtposition im Libanon ist viel schwächer, als sie viele Menschen glauben machen wollen.
Wir beobachten also, dass sie die Seiten wechseln. Dies ist eine sehr konkrete Prognose. Herr Flurry hat davon gesprochen, dass der Libanon der Dreh- und Angelpunkt des Bündnisses von Psalm 83 ist. Der Libanon wird eine sehr wichtige Rolle bei der Bildung dieser Allianz spielen und Europa wird sich dort einmischen und diese Allianz der arabischen Nationen schaffen, weil der Libanon zum Teil christlich und zum Teil muslimisch ist. Und weil es dort eine sehr starke christliche Minderheit gibt, die es in Ägypten überhaupt nicht gibt. Die koptische Minderheit dort ist zum Beispiel viel kleiner. Und dann gibt es da noch andere Länder. In Jordanien gibt es kaum eine christliche Bevölkerung. Sie werden also eine Schlüsselrolle bei der Annäherung Europas an den Nahen Osten spielen. Und das ist nicht unbedingt etwas, das man sofort in den Nachrichten sieht. Aber es ist eine sehr spezifische, sehr prüfbare Prognose, die Sie beobachten können.
Nun, ich denke, der Hauptgrund, warum wir diese Prophezeiung mit diesem Ereignis verbinden, ist, dass der Libanon instabil ist und am Rande eines Krieges steht. Ob an diesem Krieg Israel selbst oder ein anderer Akteur von außen beteiligt ist, wissen wir noch nicht. Aber das hat unser Chefredakteur Gérald Fleury in einer Sendung des Schlüssels Davids 2015 gesagt.
Das bedeutet, dass es einen blutigen Bürgerkrieg geben wird im Libanon, um die Kontrolle über Libanon zu erlangen. Und sie werden sehen, dass Libanon und dass die europäische Macht erfolgreich sein werden in diesem Kampf.
Das ist es, was unsere Berichterstattung über den Libanon prägt. Wir beobachten, ob sich die Lage zu einem Bürgerkrieg zuspitzt. Wenn es zu einem Krieg mit Israel käme, wäre das ein ziemlicher Schock für die libanesische Gesellschaft, etwas, das die christliche Minderheit ausnutzen könnte, etwas, das zu einem massiven Aufstand gegen die Hisbollah führen könnte. Aber selbst wenn das nicht passiert, ist die Lage im Libanon immer noch so instabil, dass es viele Ausreden gibt, mit denen sich die Leute, die die Hisbollah nicht mögen, von ihr befreien könnten. Im Moment ist der mögliche Krieg mit Israel das große Thema, auf das alle achten. Und das könnte dabei eine große Rolle spielen. Wie Sie schon sagten, wissen wir das nicht, aber wir werden es auf jeden Fall im Auge behalten. Und wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, haben wir einen Artikel, den Herr Flurry im Jahr 2020 geschrieben hat, direkt nach der berühmten Explosion in Beirut, für die die Schuldigen immer noch nicht zur Rechenschaft gezogen wurden. Und mit den Schuldigen meine ich die Hisbollah. Der Artikel trägt den Titel, warum wir Ihnen geraten haben, den Libanon zu beobachten. Deshalb haben wir Ihnen gesagt, Sie sollen den Libanon beobachten. Er ist zwar schon etwas älter, aber die darin enthaltenen Informationen sind aktueller denn je.
Sie werden also umschalten. Wir wissen nicht unbedingt wann. Ich denke, wenn man sich ansieht, was in Israel vor sich geht, dann ist das ziemlich unhaltbar. Zehntausende von Israelis können nicht mehr in ihren Häusern leben, weil der Libanon Raketen auf sie abfeuert. Es wird zu einer Abrechnung kommen müssen. Ob das nun geschieht, ob Israel bis nach den Wahlen im November oder bis zum Amtsantritt eines neuen Präsidenten wartet oder ob die Hisbollah wartet, sie kann diese Dinge durchaus tun. Aber ich denke, Sie haben überzeugend dargelegt, dass der Status quo unhaltbar ist. Es wird sich ändern. Die Bibel sagt uns auch, dass sie sich verändern wird und sie sagt uns, wie sie sich verändern wird. Das ist also ein wichtiges Ereignis, das Sie im Auge behalten sollten. Jetzt schalten wir zu einem anderen wichtigen Land im Nahen Osten, das ebenfalls mit dem Buchstaben L beginnt. Aber ich glaube, Sie hatten eine wichtige Nachricht aus Libyen, die Sie uns mitteilen wollten.
Ja, am Montag gab Libyen bekannt, dass es den Großteil seiner Ölexporte einstellen wird. Und wenn ich Libyen sage, meine ich eine der Fraktionen, die derzeit in Libyen herrscht und die zufällig den größten Teil der Ölexporte kontrolliert. Libyen ist ein bisschen ein hoffnungsloser Fall, aber wie dem auch sei, es hat Auswirkungen auf die Wirtschaft des Landes als Ganzes und vor allem auf die Exportbeziehungen mit einigen seiner Nachbarländer. Der Hauptgrund, warum die Situation so ist, wie sie ist, ist, dass es in Libyen zwei Regierungen gibt. Die eine kontrolliert Tripolis und den Westen. Das ist die international anerkannte Regierung. Und dann gibt es noch eine andere im Osten, die von einem Warlord namens Khalifa Haftar kontrolliert wird. Er kontrolliert die meisten Ölfelder, aber auch er genießt keine große diplomatische Anerkennung.
Aber er ist derjenige, der von der Türkei und Russland unterstützt wird, ist das richtig?
Ja. Aber was den Westen oder die UNO betrifft, so ist es eine Regierung in Tripolis. Das ist die legitime Regierung. Ein Kompromiss, den sie eingehen mussten, um Libyen als eine Art Gesellschaft am Laufen zu halten, besteht darin, dass sie sich die Zentralbank teilen, die die einzige Institution oder staatliche Einrichtung im Land ist, die Zugang zu Devisen und Währungsswaps und dergleichen hat. Für ein Land, das im Wesentlichen nur Öl und afrikanische Migranten nach Europa exportiert, ist die Kontrolle über die Zentralbank zu diesem Zeitpunkt ziemlich wichtig. Die Zentralbank untersteht eher der östlichen Regierung, aus der, wie Sie sich denken können, die meisten Einnahmen stammen. Die westliche Regierung hat sich damit ein wenig angelegt. Sie haben dort offenbar einige Beamte entführt und versuchen nun, den Gouverneur einseitig abzusetzen. Und die östliche Regierung sieht darin im Grunde nur eine Machtübernahme. Sie wollen die Kontrolle über die Geldversorgung. Wir werden da nicht mitspielen. Wir stellen unsere Ölproduktion ein, und zwar die gesamte Produktion. Libyen produziert über 1 Million Barrel Öl pro Tag und 70% davon gehören der Regierung im Osten. Und was den Export angeht, so haben Sie Russland erwähnt. Russland hat einen großen Anteil an vielen dieser Ölfelder. Ihre Söldner sind einer der Gründe, warum Hofstra an der Macht bleiben kann. Libyen ist einer der größten Öllieferanten Europas. Und da Europa versucht, von den russischen fossilen Brennstoffen wegzukommen, wird Libyen und dieser Teil des Mittelmeers im Allgemeinen ein immer wichtigerer Ort für Europa, in den es investiert. Sie können sich also vorstellen, dass dies enorme Auswirkungen haben wird. Nicht nur in Nordafrika, sondern in der ganzen Welt.
Und dies ist ein weiteres Land, das wir im Hinblick auf einige ganz bestimmte prophezeite Trends beobachten. Die Bibel nennt uns zwei Gruppen von Verbündeten, die aufeinanderprallen werden. Daniel Kapitel 11 ist eine zentrale Prophezeiung für das Verständnis des Nahen Ostens. Sie sagt uns, dass es zu einem Zusammenstoß zwischen einem europäischen König des Nordostens und dem radikalen Islam unter Führung des Iran kommen wird. Wenn Sie das mit Psalm Kapitel 83 verbinden, das ein Bündnis auflistet, das es in der Geschichte noch nie gegeben hat. Und es gibt mehrere Aspekte in Psalm 83, die sich mit Daniel 11 überschneiden. Das gibt uns also eine Liste von Verbündeten und sagt uns, dass der Libanon fest im europäischen Lager stehen wird. Mit Libyen haben wir sozusagen die umgekehrte Situation.
Ja, genau. In Daniel 11, Verse 40 bis 43 werden die Länder im Nahen Osten erwähnt, die sich diesem Bündnis widersetzen werden. Und seit Jahrzehnten weist Herr Flary darauf hin, dass der Iran der König dieser Allianz ist, dass er an der Spitze steht und dass der radikale Islam der Hauptkleber ist, der diese Länder zusammenhält. In Vers 43 ist die Rede davon, dass Europa unter dem Namen des Königs des Nordens die Verbündeten des Iran besiegt, und dazu gehören auch Libyen und Äthiopien. Und wenn Sie sich Libyen heute ansehen, dann hat es, glaube ich, nur etwa 5 Millionen Einwohner. Es ist kein funktionierender Staat. Es hat einen gewissen strategischen Wert, aber Libyen ist heutzutage nicht mehr so sehr in den Nachrichten. Es ist fast so etwas wie ein Nachtrag zu all den anderen Konflikten, über die wir gesprochen haben, wie dem Libanon. Warum ist Libyen so wichtig? Nun, hier ist, was der geopolitische Analyst Peter Zehan zu dieser aktuellen Krise sagt.
Es könnte sein, dass jemand in Europa, vor allem Frankreich oder Italien, beschließt, die Köpfe zusammenzustecken und im Grunde genommen einfach die Felder zu übernehmen und das Land selbst als Kolonie zu führen. So weit sind wir noch nicht. Wir haben in Europa im Moment keine Energieknappheit. Und sie haben es geschafft, viele Wege zu finden, sich an den Ausfall der russischen Energieversorgung anzupassen. Und Libyen, 1 Million Barrel pro Tag, das ist zwar nicht unbedeutend, aber es ist kein ausreichender Schock, um eine politische oder militärische Reaktion der europäischen Länder auszulösen. Aber es ist ein bisschen mehr Druck. Sollte also etwas passieren, sagen wir, am Persischen Golf, der Gott sei Dank in den letzten Jahren eine der stabilsten Regionen der Welt war, dann sind wir in einer anderen Welt.
Sie sehen also, selbst er sieht, dass Europa gezwungen sein könnte, einzugreifen, wenn es in Libyen zu Problemen wie diesen kommt, die mit dem Ölhandel zu tun haben. Vor allem, wenn der Rest des Nahen Ostens davon erfasst wird. Und das ist genau das, worauf wir ebenfalls achten. So schrieb Herr Flary in seinem Buch »Der König des Südens«, Zitat, »Sie müssen also Libyen und Äthiopien beobachten. Sie sind dabei, unter den starken Einfluss oder die Kontrolle des Irans, des Königs des Südens, zu geraten. Deshalb werden sie durch den Sieg des Königs des Nordens unterworfen.« Warum sollte der Iran so sehr daran interessiert sein, die Kontrolle über Libyen und Äthiopien zu erlangen? Weiter unten, schreibt er, sie liegen an den beiden Meeren, die die wichtigste Handelsroute der Welt bilden. Dies könnte dem Iran die Kontrolle über den Handel durch diese Meere geben. Der radikale Islam könnte den Fluss des wichtigen Öls in die USA und nach Europa stoppen. Zitat Ende. Und genau das ist, zumindest in einem Mikrokosmos, was wir gerade in Libyen erleben. Wir müssen nicht unbedingt die Fingerabdrücke des Irans darauf sehen. Vielleicht ist Europa mit dringenderen Problemen beschäftigt, wie zum Beispiel einem Israel-Libanon-Krieg, der sich zuspitzt. Aber es beschäftigt die Menschen immer noch. Und selbst Analysten in der Welt sehen, wohin das führen kann. Und es muss noch viel in diesem Teil der Welt geschehen, bevor wir die Erfüllung von Daniel 11 erleben. Bevor wir diesen König des Südens feststehen sehen. Aber die Saat dafür wird bereits gesät. Auch wenn es nicht unbedingt in jeder westlichen Stadt in den Abendnachrichten auftaucht, auch wenn es nicht unbedingt das Wichtigste auf der Welt zu sein scheint, so ist es doch da und wird die Welt in erheblichem Maße beeinflussen.
Und es könnte alles sehr schnell gehen.
Ja.
Und ich denke, dass wir uns deshalb auf einige dieser Geschichten konzentrieren. Ich denke, dass die Nachrichten in dieser Woche, wie in vielen anderen Wochen auch, im Allgemeinen ziemlich schlecht sind. Am Rande eines Krieges mit Israel. Wir werden uns mit einigen Messerstechereien in Europa befassen. Es gibt eine Menge negativer Schlagzeilen, aber es gibt enorme Hoffnung, wenn man diese negativen Schlagzeilen in den Kontext der biblischen Prophezeiung stellt. Und wenn Sie sich ansehen, worüber wir bereits im Nahen Osten gesprochen haben, dann wollen wir Ihnen zeigen, dass all dies nach einem Plan geschieht, der in der Bibel dargelegt ist. Es ist nicht so, dass die Welt im Chaos versinkt. Dies alles geschieht nach Gottes Plan. Sie sind negativ. Ja, und es gibt viel Leid, das mit einigen dieser Nachrichten einhergeht. Aber Gott lässt dies als Teil seines Plans für die gesamte Menschheit zu und als Teil seines Plans, eine neue Welt zu schaffen, eine viel bessere Welt, sehr, sehr bald. Denken Sie also bei all diesen Ereignissen daran. Es gibt ganz bestimmte Prophezeiungen, die Sie sich ansehen und beobachten können. Und wenn Sie sehen, wie sie sich erfüllen, können Sie im Glauben wachsen und erkennen, dass all dies zu dem führt, was Gott will, und nicht nur Zufall oder völliges Chaos ist. Am Ende des Tages regiert der Höchste im Reich der Menschen, wie es im Buch Daniel heißt. Und wir brauchen die biblische Prophezeiung, um uns an diese Tatsache zu erinnern. Die letzte Geschichte aus dem Nahen Osten, über die ich sprechen möchte, ist diejenige, die mich am meisten irritiert und frustriert hat. Und auch hier ist es immer gut, sich daran zu erinnern, dass Gott diese Ereignisse zulässt. So ärgerlich und manchmal sogar deprimierend und entmutigend sie auch sein mögen. Erzählen Sie uns also von dieser letzten Geschichte aus dem Nahen Osten.
Ja, am 28. August haben das US-Außen- und das Finanzministerium Sanktionen gegen Hashomayosh verhängt. Hashomayosh ist eine israelische Nichtregierungsorganisation, die im Wesentlichen Sicherheitsdienstleistungen für Farmen und andere Siedlungen im Westjordanland von Judäa oder Samaria, wie sie in Israel genannt werden, erbringt. Dies ist eine interessante Geschichte. Geschichten wie diese tauchen immer wieder mal auf. Es ist klar, dass Israelis und Palästinenser, die Seite an Seite leben, sich hin und wieder streiten werden. Das ist nichts Neues. Aber der spezielle Vorfall, für den sie Sanktionen verhängen, ereignete sich im Februar. Sie hatten ein halbes Jahr Zeit, etwas dagegen zu unternehmen. Warum verhängen sie jetzt Sanktionen? Und nicht nur das. Sie haben bereits die Farm sanktioniert, die in diesen Vorfall verwickelt war, bei dem einige Palästinenser gewaltsam aus einem Dorf vertrieben wurden. Diese Farm wurde bereits sanktioniert. Warum haben sie es auf den Sicherheitsdienst im Allgemeinen abgesehen? Und warum haben sie so lange damit gewartet? Und warum richtet niemand im Gegenteil mehr Aufmerksamkeit auf einige andere Verbündete der USA, die vielleicht Dinge tun, die der derzeitigen Regierung nicht gefallen? Warum werden ukrainische Soldaten nicht dafür bestraft, dass sie Russen daran hindern, in ihre Dörfer in Kursk zurückzukehren? Warum berichtet niemand in den Nachrichten über die Probleme in Kaschmir, in Indien oder über einige andere Dinge? Sie konnten sehen, dass die Geschehnisse im Westjordanland und in Israel aus heiterem Himmel in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt sind, obwohl das Westjordanland vergleichsweise ziemlich, ich will nicht sagen friedlich, aber nicht annähernd so unruhig ist wie der Gazastreifen oder die nördliche Grenze, über die wir gesprochen haben. Das hat Michael Doran, ein leitender Mitarbeiter des Hudson Institute, geschrieben. Er schrieb am 12. August ein Exposé für das Tablet-Magazin, in dem er behauptete, dass er durch seine Kontakte innerhalb der US-Regierung, durch einige dieser Verbindungen, die er hatte, als er Mitglied der Regierung war, bestätigen konnte, dass das Weiße Haus im Grunde ein Sanktionsteam eingerichtet hat, das zwischen dem Außenministerium und dem Finanzministerium koordiniert. Die gleichen Institutionen, über die wir jetzt sprechen, zwischen dem Nationalen Sicherheitsrat, um hin und wieder Sanktionen gegen israelische Gemeinden zu verhängen, insbesondere gegen die im Westjordanland, unabhängig davon, was sie getan haben, aber vor allem, um Israel einen Skandal zu bescheren, um Benjamin Netanyahu einen Skandal zu bescheren und ihn ab und zu schlecht aussehen zu lassen. Und laut seinen Quellen war dieses Sanktionsteam im Begriff, etwas vorzubereiten, das nach der Vergeltung für all diese Attentate auf Islamisten und Israels Sohn in die Wege geleitet werden sollte, was wir jetzt nur ein paar Tage später sehen. Das Wichtigste, was wir daraus mitnehmen können, ist, dass die Politik im Westjordanland nichts mit dem zu tun hat, was dort vor sich geht, ganz gleich, wie detailliert sie ist. Sie wird als Waffe gegen die derzeitige israelische Regierung eingesetzt. Und die meisten von uns leben nicht im Nahen Osten. Die meisten von uns beziehen ihre Nachrichten aus Quellen, die das Finanzministerium und all diese anderen offiziellen Gruppen zitieren. Es ist eine ziemlich einfache Geschichte, um die Berichterstattung zu kontrollieren. Und im Grunde wird die öffentliche Meinung als Waffe gegen Netanyahu eingesetzt. Wir haben so etwas schon bei der Biden-Regierung und der Obama-Regierung vor ihm gesehen. Und es zeigt, dass die derzeitige Regierung, auch wenn wir uns auf ein Wahljahr zubewegen, auch wenn es eine neue Regierung in Washington geben könnte, ihre Bemühungen verdoppelt. Und wenn sie solche Dinge tut, dann können sie sicher sein, dass sie auch eine Menge anderer Dinge tut, um Netanyahu unter Druck zu setzen.
Oh, auf jeden Fall. Es handelt sich um eine Gruppe von Freiwilligen, die israelische Farmen und Viehbestände schützen, und sie werden wie Kriegsverbrecher behandelt. Und das ist Teil einer absichtlichen und konzertierten Aktion der Biden-Regierung, um zu versuchen, dieses Narrativ zu verbreiten. Okay, ja, die Hamas ist schlecht, aber Israel ist genauso schlecht. Dass es auf beiden Seiten Schuld gibt und wir weder die eine noch die andere Seite unterstützen sollten. Dies ist kein Kampf zwischen Gut und Böse. Es gibt überall Schuld. Und das ist völlig falsch. Und, ja, sehen Sie, niemand ist perfekt. Es gab nie eine perfekte Seite oder eine perfekte Armee in irgendeinem menschlichen Konflikt. Aber die Hamas hat ein Ausmaß an Bösartigkeit, an das Israel nicht einmal annähernd herankommt. Sie versuchen, Israel auf diese Weise zu dämonisieren. und so haben sie einen ganz neuen Zweig oder eine ganz neue Art von Sanktionen geschaffen. Sie umgehen alle alten Regeln und Beschränkungen für Sanktionen, wie zum Beispiel die Art und Weise, wie Sanktionen verhängt werden, die strengen rechtlichen Kriterien und die Notwendigkeit, ein Fehlverhalten nachzuweisen und dergleichen. Und sie haben einige Leute, gegen die sie Sanktionen verhängt haben, die Israel bereits ins Gefängnis geschickt hat. Was ist der Sinn dahinter? Sie sind bereits viel mehr bestraft worden, als es die US-Sanktionen tun werden.
Nun, nicht nur das. In vielen Medienberichten, vor allem in denjenigen, die mehr mit diesen Gruppen zu tun haben, ist zu lesen, dass diese Gruppen sanktioniert werden. Sie werden immer von Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich unterstützt, den beiden Ministern der jüdisch-nationalistischen Partei, die von vielen linken Medien gerne als Neonazis oder Rechtsextremisten dargestellt werden, auch wenn sie es nicht sind, die sanktioniert werden. Aber jedes Mal, wenn diese Sanktionen wieder auftauchen, werden die Namen dieser Leute mit ihnen in Verbindung gebracht. Es ist fast so, als ob sie versuchen würden, die israelischen Minister zu sanktionieren, ohne dies tatsächlich zu tun. Was soll das bewirken? Das ist ziemlich offensichtlich. Sie versuchen, eine Koalitionskrise zu verursachen. Sie versuchen, eine Spaltung herbeizuführen. Und wie gesagt, diese Leute sind der Grund dafür, dass Netanyahu immer noch an der Macht ist. Es ist nicht schwer, den Zusammenhang zu erkennen.
Ja, das versuchen sie zu tun. Aber sie verhängen Sanktionen gegen jemanden, der bereits im Gefängnis sitzt, was sinnlos ist. Sie wurden bereits ins Gefängnis geschickt. Aber sie wollen nur den Anschein erwecken, dass Israel auch diese großen Kriegsverbrecher hat. Sie versuchen nur, die Tatsache publik zu machen, dass jemand dies getan hat. Oder sie haben eine Gruppe wie diese, die nur dazu da ist, jüdisches Eigentum zu schützen. Und die Regierung Biden sagt, wenn sie versuchen, jüdisches Eigentum zu schützen, werden wir sie wie einen Kriegsverbrecher behandeln. Und warum? Nun, nur weil wir nicht damit einverstanden sind, wo dieses Eigentum liegt. Das ist absolut abscheulich und entlarvt die anti-israelische, anti-netanyahuische Voreingenommenheit dieser Regierung. Und ich denke, dass das manchmal zu sehen ist. Und ich denke, dass Joe Biden manchmal versucht, sich als langjähriger Freund Israels darzustellen. Ich bin schon seit Jahrzehnten im Senat. Ich habe es immer unterstützt. Ich meine, hier zeigt sich das wahre Gesicht derer, die die Vereinigten Staaten regieren. Und das ist nicht wirklich Joe Biden. Ich denke, das ist ohnehin sehr klar. Unabhängig davon, was seine persönlichen Ansichten sein mögen oder nicht. Es entlarvt also den anti-israelischen Charakter dieser Sache. Und wir haben bereits die Hälfte der Sendung mit dem Nahen Osten verbracht. Ich denke also, wir müssen weitermachen. Aber wir haben ein Cover, auf dem Benjamin Netanyahu zu sehen ist. Es enthält einen Artikel von Mihailo und mir, den wir gemeinsam geschrieben haben. Er zeigt genau, warum diese Regierung, warum die Obama-Regierung in ihrer dritten Amtszeit so anti-israelisch ist. Und es gibt hier eine ganz klare, eindeutige Voreingenommenheit und Agenda. Wir hatten vor ein paar Wochen eine ganze Sendung darüber. Wenn Sie die Sendung nicht gesehen haben und mehr darüber wissen wollen, sehen Sie sich die Sendung an, die wir gemacht haben. Darin wird erläutert, dass Benjamin Netanyahu eine Art Wächter war, der viel Böses im Iran aufdeckte und auch Amerikas Unterstützung für den Iran. Und genau das ist der Grund, warum er ins Visier genommen wird und man versucht, seine Koalition zu stürzen. Und es entlarvt eine geistliche Realität innerhalb der Vereinigten Staaten, die Israel im Nahen Osten hasst. Aber sie hassen auch das weltweite Erbe des geistlichen Israels, das Großbritannien und Amerika einschließt, diese Nachkommen Israels. Und es will dieses Erbe auslöschen. Und so greift sie die Juden im Nahen Osten an und greift wichtige Teile der britischen Geschichte, der amerikanischen Geschichte und Kultur an und versucht, diese Länder ebenfalls als böse darzustellen. Und es ist kein Zufall, dass diese Feindseligkeit gegen Israel aus genau derselben Quelle kommt wie die Feindseligkeit gegen traditionelle britische und amerikanische Werte. Das ist also auch eine wichtige Geschichte. Und ich denke, die Ankündigung von Sanktionen wirft ein wenig Licht auf diese Frage. Nun, ich hatte auch ein paar Geschichten aus Europa, die ich Ihnen bringen wollte. Wir haben noch nichts von Ihnen gehört. Außerdem sind Andrew Miller und Jeremiah Jacques aus den Vereinigten Staaten bei uns. Sie können sich gerne zu Wort melden, wenn Sie etwas zu diesen Geschichten zu sagen haben. Als erstes möchte ich die Messerstecherei erwähnen, bei der ein syrischer Migrant auf einer Pro-Diversity-Feier 3 Menschen ermordet und 8 weitere verletzt hat. Es handelte sich um eine Art Konzert zur Feier des 650. Geburtstags der deutschen Stadt Solingen. Und sie machten es zu einer Feier der Vielfalt, ausgerechnet. Und dieser Mann, der sich anscheinend zum Islamischen Staat bekannt hat, kam dazu und ermordete 3 Menschen. und versuchte, so viele Menschen wie möglich zu töten. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident nannte es einen Terrorakt. Das war also am Freitag zu spät für uns, um es noch in die Sendung aufzunehmen. Er ging weg und stellte sich am Sonntag selbst, immer noch blutüberströmt. Er tauchte auf und sagte: Nun, ich bin der Mann, den Sie suchen. Er kam im Jahr 2022 nach Deutschland. Er beantragte Asyl. Die deutsche Presseagentur berichtete, dass sein Antrag abgelehnt wurde und dass er letztes Jahr abgeschoben werden sollte. Aus welchen Gründen auch immer, ist das nicht geschehen. Dies wirft ein Schlaglicht auf die Probleme der deutschen Migranten. Sie haben einen Migranten, der von der Regierung aus Syrien ins Land gelassen wurde, was sehr umstritten ist. Er wurde nicht abgeschoben. Auch hier ist es für Einwanderer sehr einfach, sich der Abschiebung zu entziehen, und das hat das Thema Einwanderung wirklich in den Vordergrund gerückt. Die Reaktion der Regierung war absolut enttäuschend. Sie hat sich auf die Bekämpfung von Messerangriffen konzentriert. So sagte der Vizekanzler Robert Herbach, dass in Deutschland niemand ein Messer an einem öffentlichen Ort mit sich führen muss. Was ich einfach nur bescheuert finde, denn ich möchte in einer Gesellschaft leben, in der ich ein Schweizer Armeemesser immer bei mir tragen kann. In Großbritannien können sie das nicht tun. Das ist illegal. Ich finde das absolut lächerlich. Messer sind nützliche Werkzeuge. Wir müssen uns mit den Menschen befassen. Vielleicht können sie alle Waffen loswerden und eine Menge Waffenkontrolle ausüben. Mit Messern können sie das nicht tun. Wir benutzen Messer jeden Tag. Sie benutzen Messer für ihr Abendessen. Die Vorstellung, dass wir die Gesellschaft von Messern befreien können, ist verrückt. Aber die derzeitige Regierung will sich nicht mit dem Problem der Migration befassen. Sie haben wohl beschlossen, dass selbst die Kontrolle von Messern einfacher ist, als sich mit der Migrationskrise zu befassen. Aber die Rhetorik in Deutschland hat sich merklich verändert. In Deutschland gibt es jetzt mehr Menschen, die bereit sind, sich gegen dieses Problem auszusprechen. Friedrich, der Vorsitzende der Christlich-Sozialen Union, hat sich zu Wort gemeldet. Er hat über die Notwendigkeit gesprochen, gegen Migranten vorzugehen. Wenn Sie also diese Art von Angriffen sehen, sollten Sie darauf achten, dass dies die deutsche Gesellschaft verändert. Wir haben diesen Punkt schon früher in dieser Sendung angesprochen. Ob Sie in den Vereinigten Staaten leben, ob Sie im Vereinigten Königreich leben, ob Sie in Großbritannien leben, ob Sie in Frankreich leben, es gibt echte Probleme. In all diesen Ländern gibt es eine echte Migrationskrise. Und es ist nicht falsch, wenn sich Menschen über die Gewalt von Migranten aufregen. Das macht jemanden noch lange nicht zum Nazi. Aber was Sie in vielen dieser Länder sehen, ist die Regierung an der Macht, aber auch die Anwälte, die Justiz, der tiefe Staat. Sie alle stellen sich hinter die Migranten und die Migrationspolitik und sagen, wenn Sie das ändern wollen, sind Sie ein Rassist, ein Nazi, ein schrecklicher Mensch. Wir können es nicht ändern und Sie müssen einfach damit leben. Und ich denke, dass all das in all diesen Ländern wirklich gefährliche Assoziationen weckt. Und für Großbritannien und die Vereinigten Staaten besteht die Gefahr von Unruhen, Spaltungen und sogar Bürgerkriegen, wenn sie in großem Umfang gewalttätige Migranten aus der ganzen Welt importieren. Und dann stehen andere Leute auf und wollen sich dagegen wehren. Aber in Deutschland und Frankreich gibt es Risiken und vielleicht ändert sich das in dieser Woche zumindest. Aber in Deutschland waren die einzigen, die bereit waren, den Migranten die Stirn zu bieten, die Alternative für Deutschland, eine Partei, in der mehrere Mitglieder an der Spitze neonazistische Äußerungen gemacht haben und ganz klar neonazistische Weltanschauungen haben. Die Menschen suchen verzweifelt nach einer Art Lösung. Sie sehen diese Messerstechereien. Nur die Alternative für Deutschland scheint das Thema überhaupt anzusprechen. Das treibt die Menschen zu diesen Extremen und lenkt die deutsche Politik und Gesellschaft in diese extreme Richtung. Und das ist ein gefährlicher Trend, den wir gerade in Deutschland und ganz Europa beobachten.
Ja, ich finde es wirklich erstaunlich, dass die deutsche Regierung und die Regierung der westlichen Welt dies zulassen. Natürlich haben wir in den Vereinigten Staaten eine Menge Probleme mit Migranten, die mehr mit Drogenkartellen und hispanischen Einwanderern zu tun haben als mit der islamischen Einwanderung. Aber auch wir haben einige davon. Aber ich erinnere mich, dass ich vor ein paar Jahren einen Artikel von Melanie Phillips gelesen habe, die mit ihnen zusammen in Großbritannien lebt und einen wirklich guten Standpunkt vertritt. Wenn die Regierung es versäumt, die Grenzen zu schützen, verstößt sie gegen den grundlegendsten sozialen Vertrag zwischen dem Einzelnen und der Regierung. Wann immer sie einer Regierung unterstehen, müssen sie im Gegenzug für Sicherheit ein gewisses Maß an Freiheit aufgeben. Und so zahlen wir in Großbritannien und Amerika und Deutschland und in anderen Ländern der Welt steuern. Ich gebe etwa 10% meines Einkommens an die Regierung ab, in der Hoffnung, dass sie die Grenze verteidigt, damit ich mich nicht vor Drogenkartellen, islamischen Einwanderern und anderen gefährlichen Dingen fürchten muss. Und wenn die Regierung das nicht tut, hält sie sich nicht an ihren Teil der Abmachung und an den sozialen Pakt, den die Bürger geschlossen haben. Das führt dazu, dass die Bürger das Gesetz selbst in die Hand nehmen und sich selbst verteidigen müssen, was sehr gefährlich ist. Das führt zu einer anarchischen Situation. Besonders in Deutschland scheint es schlimmer zu sein als in Amerika oder England. Wie Sie bereits erwähnt haben, gibt es Menschen, die der Alternative für Deutschland und anderen Neonazi-Parteien beitreten, weil diese Parteien versprechen, ihre Steuergelder zu nutzen, um sie vor illegalen Einwanderern zu schützen. Und natürlich sind die Alternative für Deutschland und diese anderen Neonazis verwerfliche Parteien. Und ich verteidige niemanden, der sich ihnen anschließt. Aber die Tatsache, dass es Menschen gibt, die sich ihnen anschließen, ist zu einem großen Teil die Schuld der derzeitigen deutschen Regierung. Wenn die deutsche Regierung tatsächlich die Grenzen verteidigen würde, die Menschen vor radikal-islamischen Terroristen schützen würde und andere Dinge, dann würden die Menschen weniger wahrscheinlich diesen radikalen Parteien beitreten. Es ist also die Schwäche der Regierungen in Großbritannien, in Deutschland und in Amerika, die zu einer radikalen Situation führt, in der die Kriminalität, der Terrorismus und die Gewalt zunehmen. Die Menschen müssen sich fragen, was soll ich tun, wenn die Regierung nichts tut? Ich muss einige schwierige Entscheidungen treffen.
Und ich denke, das ist ein guter Punkt. Das ist Teil unserer Botschaft. Und Sie haben recht, wenn Sie ein deutscher oder sogar ein britischer Bürger sind, wen wählen Sie dann, um das Problem zu lösen? Es scheint nicht wirklich jemanden zu geben. Und das ist genau der Punkt. Es gibt keine Hoffnung für den Menschen. Gott lässt all diese Ereignisse zu, damit wir sehen, dass unsere einzige Hoffnung nicht in einem von Menschen geschaffenen politischen System liegt, sondern in der Reue und der Hinwendung zu Gott. Dass diese Ereignisse echte Probleme verursachen. Ich meine, in Deutschland wird dies zum Aufstieg eines starken Führers führen. Und mehr darüber können Sie in unserem kostenlosen Buch lesen. Ein starker deutscher Anführer steht unmittelbar bevor. Es gibt eine Reihe von Prophezeiungen, die uns sagen, dass diese Person die deutsche und die Weltgeschichte wirklich dramatisch verändern wird. Und Sie können diesen Appetit sehen, da Sie eine Messerstecherei auf einem Festival haben. Das führt zu dem Verlangen, dass dieser starke Mann auftaucht. Und ich denke, Sie sehen in einer zweiten Geschichte, über die ich sprechen wollte, die gefährlichen Tendenzen in Europa. Dies ist eine Meldung aus Frankreich, wo der Gründer der Messaging-App Telegram am Wochenende verhaftet wurde. Und ich glaube, wir haben erst am Donnerstag erfahren, warum er verhaftet wurde. Es handelt sich um ein ziemlich hartes und besorgniserregendes Vorgehen aus Frankreich, wo er im Grunde genommen verhaftet wurde, weil er diese Messaging-App nicht so reguliert hat, wie die französische Regierung es von ihm verlangt hat. Die Regierung behauptet also, sie hätten Drogenhandel und Kinderpornografie über diese App zugelassen. Und ich vermute, sie sagen, dass sein Unternehmen Briefe, juristische Briefe, einfach ignoriert hat. Und wer auch immer sie sind, wenn Sie einen Brief mit einer Vorladung zum Geschworenengericht oder etwas Ähnliches ignorieren, dann werden Sie ziemlich schnell in ernsthafte Schwierigkeiten geraten, wenn Sie anfangen, Briefe von der Regierung zu ignorieren. Das ist also die juristische Rechtfertigung dafür, dass seine Firma diese Briefe nicht beantwortet hat. Aber wir lassen die Polizei kommen und einen Mann bei der Landung in Frankreich festnehmen, weil er nicht zulässt, dass Sie zensieren, was die Leute in einer privaten Messaging-App sagen. Das wirft ein bezeichnendes Licht auf Europa und die Art und Weise, wie es die Sprache beherrschen will. Ich meine, Telegram ist nicht Twitter. Das ist mehr. Ich benutze es nicht, also bin ich damit nicht so vertraut. Aber es ist mehr wie WhatsApp und die Kommunikation mit Gruppen, die ziemlich groß sein können, und dann die individuelle Kommunikation. Und wenn Sie die Kommunikation einfach ungefiltert von der Regierung weiterlaufen lassen wollen, werden Sie verhaftet. Das haben wir in Europa gesehen. Und Anfang dieses Jahres schrieb der Chefredakteur der Posaune, Gerald Flurry, Europa zeige sein autoritäres Gesicht. Und genau das haben wir in dramatischer Weise gesehen. Der Artikel trug den Titel »Der Krieg der EU gegen die Meinungsfreiheit«. Und er geht auf dieses Thema noch näher ein. Wir haben vor ein paar Wochen in der Sendung darüber gesprochen, wie Elon Musk versuchte, eine Diskussion zwischen einem US-amerikanischen politischen Kandidaten und einem US-Bürger in einem US-amerikanischen sozialen Netzwerk zu zensieren, und zwar in Form eines Interviews von Elon Musk mit Donald Trump. Und sie wollten in der Lage sein zu sagen, nein, das können sie nicht tun. Das verrät ihre autoritäre Seite. Wir haben noch nicht den starken Mann, der Europa beherrscht, aber der autoritäre Geist ist schon da. Der Wunsch Europas zu bestimmen, was die Menschen auf der ganzen Welt sagen dürfen. Die eigenen Bürger zu kontrollieren und diese Macht über die eigenen Grenzen hinaus zu verbreiten, ist bereits vorhanden. In dieser Geschichte sehen Sie, wie der Geist des Heiligen Römischen Reiches in Europa aufsteigt. Darum geht es hier wirklich. Und deshalb können wir den Aufstieg von Organisationen wie der Alternative für Deutschland nicht als eine Art deutsche Donald-Trump-Bewegung betrachten. Das ist sie nicht. In Europa macht sich ein anderer Geist breit, der kontrollieren will, was Sie sagen, was Sie denken und was Sie glauben. Das ist die Richtung, die Europa einschlägt. Das ist die Richtung, die wir diese Woche in Frankreich gesehen haben. Und das ist die Richtung, die in der Offenbarung, Kapitel 17, prophezeit wurde. Dort heißt es, dass dasselbe Imperium, das immer wieder versucht hat zu kontrollieren, was die Europäer sehen, denken und glauben, gerade jetzt in Europa wieder aufersteht. Und da Großbritannien dies sieht, das war die andere Geschichte, die ich diese Woche aus Europa aufgreifen wollte, sieht Großbritannien dies und sagt, ich will näher an diese Macht herankommen. Und das ist meiner Meinung nach eine weitere beunruhigende Nachricht dieser Woche. Der neue Premierminister, Sir Keir Starmer, besuchte diese Woche für ein paar Tage Deutschland. Er sagte, dass er während dieser Zeit einen neuen Vertrag mit Deutschland oder ein neues Abkommen mit Deutschland anstrebt. Es gibt also Handelsabkommen, die sie wollen, aber auch eine militärische Beziehung.
Wir haben heute also über den Inhalt gesprochen und der wird ehrgeizig sein. Es wird weitreichend sein und Handel, Wirtschaft, Verteidigung und viele andere Themen abdecken. Und die Tatsache, dass wir uns heute auf den Inhalt, den Ehrgeiz und das Tempo geeinigt haben, ist meiner Meinung nach sowohl für Großbritannien als auch für Deutschland von großer Bedeutung. Und deshalb sage ich, dass dies eine einmalige Gelegenheit ist, etwas in dieser Größenordnung für unsere beiden Länder voranzubringen. Wenn es um den allgemeinen Neustart mit Europa geht, bin ich mir absolut sicher, dass wir einen Reset wollen. Ich konnte das heute hier wiederholen. Ein Reset mit Europa, ein Reset mit der EU.
Aber er ist auf dem Weg dorthin. Er will eine günstigere Behandlung britischer Unternehmen in Deutschland. Deutschland möchte, dass es für junge Europäer einfacher wird, in Großbritannien zu leben und zu arbeiten und vielleicht sogar an britischen Universitäten zu studieren. Die beiden haben darüber gesprochen, dass sie zusammenarbeiten wollen, um die Migration zu reduzieren. Es gibt also zumindest ein gewisses Gefühl dafür, dass die etablierten Politiker und sogar die Politiker der linken Mitte aufwachen und erkennen, was in diesen beiden Ländern vor sich geht. Aber es ist der militärische Aspekt, der mir am meisten aufgefallen ist. Das schrieb Reuters darüber. Demnach könnte eine deutsch-britische Verteidigungspartnerschaft dem Lancaster House Pact zwischen Großbritannien und Frankreich aus dem Jahr 2010 ähneln, der die Schaffung gemeinsamer Streitkräfte, die gemeinsame Nutzung von Ausrüstung und Forschungszentren für Atomraketen vorsieht. Großbritannien könnte also die gemeinsame Nutzung von Nukleartechnologie mit Deutschland ins Auge fassen. Diese anglo-französische Partnerschaft im Jahr 2010 war eine Art, dieser Lancashire House Pact wurde als eine wirklich enge, intime Verteidigungspartnerschaft angepriesen. Und jetzt sagen sie, dass wir dasselbe mit Deutschland tun könnten. Ein wichtiger Grund dafür, dass Großbritannien dies tut, ist das Schreckgespenst Donald Trump. Und Sir Keir Starmer will sich mit Donald Trump nicht wirklich gut verstehen. Er hat das Gefühl, dass er das nicht will. Das Bündnis Großbritanniens mit Amerika, die sogenannte besondere Beziehung, ist ein Kernstück der britischen Sicherheitsbeziehungen. Er möchte diese Art von Beziehung nicht mit Donald Trump haben. Deshalb wendet er sich lieber an Deutschland. Und das ist es, was er jetzt tut. Er bereitet sich auf den Fall vor, dass Donald Trump zurückkommt und ebnet den Weg für ein Militärbündnis mit Deutschland. Dieses Heilige Römische Reich ist also in Europa auf dem Vormarsch. Und Großbritannien blickt zunehmend auf dieses neue Heilige Römische Reich, um seine Probleme zu lösen. Und das ist eine Dynamik, die auch prophezeit wird. Dass Großbritannien auf Deutschland als Lösung für seine Probleme schauen würde. Die Bibel nennt es eine Liebesbeziehung, dass Großbritannien auf Deutschland schaut und sich auf Deutschland verlässt und dann nutzt Deutschland das, um es zu betrügen und zu hintergehen. Und das ist etwas, worüber ich in Europa und Amerika geschrieben habe. Sie haben dieses Gefühl der Liebe verloren. In einem Artikel auf unserer Website können Sie nachlesen, auf welche Weise dies prophezeit wird. Auch in dieser Woche war es wirklich schwer, die wichtigsten Nachrichten herauszufiltern, denn es gibt eine ganze Reihe von Nachrichten. Aber stattdessen möchte ich Ihnen anhand einiger dieser Geschichten zeigen, dass all diese verschiedenen Details mit dem prophetischen Überblick übereinstimmen, über den wir seit Jahren sprechen. Über die Bibel seit Jahrhunderten spricht. Denn alle Weltereignisse entwickeln sich nach Gottes Plan für die Menschheit. Und er lässt zu, dass Großbritannien sich wie eine dumme Taube verhält, wie es im Buch Hosea heißt, und einige törichte außenpolitische Entscheidungen trifft. Aber das alles steht in dem Zusammenhang, dass sich das Land schließlich zu ihm wendet. So, das war mein Überblick über die wichtigsten Nachrichten aus Europa. Wie üblich ist der Krieg zwischen Russland und der Ukraine auch in Europa ein wichtiges Thema. Um die neuesten Entwicklungen zu erfahren, können wir uns an Jeremiah wenden.
Ja, Belarus sammelt Truppen entlang seiner Grenze zur Ukraine. Das ist die große Nachricht dieser Woche. Belarus ist natürlich in jeder Hinsicht der engste Verbündete Russlands. Belarus ist in den letzten Jahren im Wesentlichen ein russischer Satellit geworden. Wladimir Putin ist die Hauptkraft, die den belarussischen Diktator Alexander Lukaschenko an der Macht hält. Und nun plant Putin möglicherweise, dieses Militär, das er indirekt in Belarus kontrolliert, zu nutzen, um eine neue Front in seinem Krieg gegen die Ukraine zu eröffnen. Belarus scheint also etwa ein Drittel seiner Armee an der Grenze zur Ukraine stationiert zu haben. Das wären etwa 16.000 Soldaten, wenn diese Zahl stimmt. Außerdem hat Belarus Flugzeuge, Luftabwehrkräfte und Waffen an die Grenze geschickt. Und einige dieser Truppen und Waffen befinden sich an Orten, von denen aus russische Truppen 2022 in die Ukraine einmarschiert sind. Damals hat Belarus natürlich zugelassen, dass die Russen sein Territorium als eine Art Aufmarschgebiet für einen großen Teil der Invasion in der Ukraine nutzen. Aber dieses Mal könnte Belarus einen großen Schritt weitergehen und nicht nur sein Territorium und seine Stützpunkte für die russischen Kriegsanstrengungen zur Verfügung stellen, sondern auch seine Soldaten. Es ist natürlich auch möglich, dass es sich hier nur um Säbelrasseln und Posen handelt, die nicht wirklich etwas bewirken werden. Alexander Lukaschenko ist oft gerissen und unberechenbar. Er hat manchmal ein Gespür für Dramatik. Und außerdem ist dies ein stark vermintes Gebiet. Die nördlichen Grenzgebiete der Ukraine sind voll mit Landminen. Es wäre also kein leichtes Unterfangen für Belarus, hier einzudringen. Aber gleichzeitig lässt Putin ihnen vielleicht keine andere Wahl. Putin ist nicht zimperlich, wenn es darum geht, Tausende und Abertausende von Soldaten in den sicheren Tod zu schicken, wenn er glaubt, dass dies seinen Interessen dienlich ist. Und da die Ukraine ihren Vorstoß auf russisches Territorium weiter vertieft und Russland noch immer nicht in der Lage ist, sie zurückzudrängen, verstehen Sie, warum dies ein optimaler Zeitpunkt für Putin wäre, eine Art neue Front im Krieg zu eröffnen und Belarus dafür zu nutzen. Das könnte die Ukrainer dazu zwingen, einen Teil ihrer begrenzten Personal- und Feuerkraft umzuleiten, und es könnte den Ukrainern einige ernsthafte Komplikationen bereiten. Wir werden also abwarten müssen, was hier passiert. In diesem Zusammenhang möchte ich auch erwähnen, dass Russland in dieser Woche seinen bisher größten Luftangriff auf die Ukraine während des gesamten Krieges durchgeführt hat. Dies geschah am Montagabend und erstreckte sich bis Dienstagmorgen. Die Russen feuerten mehr als 320 Raketen und Drohnen auf zivile Ziele in mehreren ukrainischen Städten, darunter auch die Hauptstadt. Es handelte sich also um einen überwältigenden Großangriff, bei dem auch Hyperschallraketen vom Typ Kinzhal zum Einsatz kamen und der großen Schaden anrichtete. Die Russen haben es geschafft, 8 ukrainische Zivilisten zu töten und Dutzende weitere zu verletzen. Außerdem haben sie die Strom- und Wasserversorgung in vielen dieser Städte weitgehend unterbrochen. Wir sehen also, dass Russland auch mehr als 900 Tage nach Beginn dieses Krieges noch über eine Menge Feuerkraft verfügt. Und wir sehen an der Situation in Belarus, dass Russland auch noch einige Überraschungstaktiken und Strategien in petto haben könnte.
Ich habe das Gefühl, dass wir in Trumpet World schon oft darauf hingewiesen haben. Viele der Nachrichten, die wir aus Asien erhalten, gehen auf einen Mann zurück, Wladimir Putin. Und wieder einmal geht es um die Frage, was wird Putin tun? Wie weit reicht sein Einfluss? Dazu haben Sie einen längeren Artikel geschrieben, über den wir vielleicht in einer der Mittwochsendungen ausführlicher sprechen können. Im Westen gibt es eine ganze Reihe von Menschen, die die Vorgänge in der Ukraine, die in russisches Territorium eindringen, beobachten. Ich habe einen Beitrag von Daniel Hannan gesehen, ich glaube, das war er. Er ist ein Kommentator, den ich sehr schätze. Ich finde, er hat viele wirklich gute Argumente für die britische Geschichte und die Rechtsstaatlichkeit und solche Dinge. Seine Schlagzeile lautete in etwa so: Wladimir Putin ist jetzt erledigt, weil er dies zugelassen hat. Aber auf der Grundlage der Bibel machen wir eine ganz andere Prognose. Und was Sie in Belarus sehen, ist ein Zeichen dafür.
Das ist ein sehr guter Punkt. Ja, das ist wahr. Dieser Krieg ist nicht so verlaufen, wie Wladimir Putin und der Rest Russlands es sich vorgestellt haben. Es war nicht die einfache Eroberung, die sie sich ausgerechnet hatten. Aber Putin ist nach wie vor fest entschlossen, die Ukraine zu erobern. Und die biblische Prophezeiung wirft ein Licht auf diese Entschlossenheit. Hesekiel, Kapitel 38 und eigentlich auch Kapitel 39 sind die wichtigsten Passagen darüber. Sie handeln von einem russischen starken Mann. Sie sprachen vorhin von einem europäischen Machthaber, aber in diesen Passagen geht es um einen russischen Machthaber, der auf dramatische Weise mit diesem europäischen Machthaber zu tun haben wird. Aber Sie sprechen davon, dass er, der russische starke Mann, in naher Zukunft einen großen Block asiatischer Länder in den Krieg führen wird. Und der Herausgeber und Chef der Posaune, Gerald Flurry, sagt, der russische Mann, der in diesen Passagen beschrieben wird, sei kein anderer als Wladimir Wladimirowitsch Putin. Wir können also nicht mit Sicherheit sagen, was mit den belarussischen Truppen geschehen wird, die sich jetzt versammeln, und wie sich das entwickeln könnte. Wir können nicht mit Sicherheit sagen, wie der ganze Krieg genau ausgehen wird. Aber Herr Flurry sagt, dass wir sicher sein können, dass Putin, wie auch immer das Ganze ausgeht, nicht gestürzt wird. Und dass er in den kommenden Jahren sogar noch viel mächtiger wird, da er sich in die Lage versetzt, diese zukünftige multinationale Armee zu führen.
Wir haben einige andere wichtige Nachrichten aus Asien, die sich ebenfalls um Wladimir Putin drehen. Dieser Krieg in der Ukraine.
Das ist richtig. Ja, es geht um die Unterstützung Nordkoreas für Russlands Krieg. Nordkorea ist in den letzten Jahren in gewisser Weise zu einem Vasallen Russlands und Chinas geworden. Und jetzt, da Putin Waffen für diesen Krieg braucht, hat der Norden sich bereit erklärt, ihm zu helfen, wo er nur kann. Dies war ein neuer Bericht von südkoreanischen Beamten. Darin heißt es, dass sie alle Zugcontainer analysiert haben, die Nordkorea im letzten Jahr über die Grenze nach Russland verschifft hat. Dabei handelt es sich um neue Transporte, eine Art von Transporten, die es vor dem Krieg nicht gab. Und der Norden hat jetzt genug Container verschickt, um mehr als 6 Millionen Artilleriegranaten zu transportieren. Und auch in der Ukraine gibt es Beweise dafür. Viele der Granaten, die auf ukrainische Ziele abgefeuert wurden, sind so gekennzeichnet, dass sie aus Nordkorea stammen. Und dann sind es nicht nur Granaten, sondern auch Raketen. Nordkorea schickt Dutzende von ballistischen Raketen nach Russland, damit es Russland dabei helfen kann, so viele Ukrainer wie möglich zu töten, weil es nicht will, dass die Ukraine ein russischer Vasall oder Satellit wird, wie es Nationen wie Nordkorea und Belarus zunehmend werden. Also nur eine kurze Meldung. Und dann noch eine kurze Geschichte über Chinas Aggression. Es vergeht keine Woche, in der die Chinesen nicht einige ihrer Nachbarn auf sehr gefährliche, sehr provokative Weise gegen sich aufbringen. Normalerweise nimmt sich China schwächere Länder in seiner Peripherie vor, wie die Philippinen oder Vietnam oder Taiwan oder sogar Bhutan. Aber diese Woche haben sie die Samurai gepiekst. Das war tatsächlich eine historische Premiere. Zum ersten Mal in der Geschichte verletzte das chinesische Militär das Territorium Japans. Am Montag flog China ein Militärflugzeug in den japanischen Luftraum, was Japan dazu zwang, einige F-35 zu starten. Und das ist nur ein weiteres Zeichen dafür, wie dreist und feindselig der chinesische Tyrann geworden ist.
Nun, Angesichts all dessen und einer Welt, die immer gefährlicher wird, dreht sich unsere wichtigste angloamerikanische Geschichte darum, wie Amerika darauf reagiert. Andrew.
Ja, hier in Angloamerika dreht sich natürlich ein Großteil der Berichterstattung immer noch um den Präsidentschaftswahlkampf. Aber es gibt noch ein anderes großes Sicherheitsproblem in Amerika, das ihr Leben wirklich beeinflussen könnte, von dem sie aber nicht viel hören. Das ist der Niedergang der US-Marine. Die US-Marine hat derzeit nur etwa 280 Kriegsschiffe. Das ist zwar immer noch ziemlich viel, aber so wenig wie seit den 1930er Jahren nicht mehr. Und das war keine gute Zeit für die Sicherheit der Marine. Wenn Sie auf die letzten 200 Jahre zurückblicken, vom Ende der Napoleonischen Kriege bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs, war es in erster Linie das britische Imperium, das dafür sorgte, dass die Handelswege der Welt offen blieben. In den 1920er und 1930er Jahren sowie in den 1940er Jahren gab es dann zwei Weltkriege, in denen die Menschen um die Kontrolle über die Ozeane und andere Teile des Globus kämpften. Aber seit dem Zweiten Weltkrieg hat die amerikanische Marine die Rolle übernommen, die früher Großbritannien innehatte. Wenn die amerikanische Marine also so schwach ist wie seit den 30er Jahren, ist das ziemlich besorgniserregend. Es gibt einige Hochrechnungen, die besagen, dass die amerikanische Marine in den nächsten 10 Jahren wahrscheinlich nur um 20 Schiffe wachsen wird, während die chinesische Marine wahrscheinlich um mehr als 100 Schiffe wachsen wird. China verkleinert also diese Lücke. Die neuesten Marineberichte besagen, dass die chinesische Schiffbaukapazität 232 Mal größer ist als die amerikanische, weil wir die meisten Werften geschlossen haben. Wenn eines unserer Schiffe zerstört wird oder auch nur alt wird und in den Ruhestand geht, hat Amerika wirklich Mühe, genügend Schiffe zu bauen, um sie zu ersetzen. Wir hoffen, dass wir genug Marineschiffe haben, um alle Handelsrouten rund um die Welt zu verteidigen. Und das ist einfach nicht möglich, denn jetzt haben wir einen Krieg in der Ukraine und einen Krieg in Israel. Amerika hat also 11 Flugzeugträger. Viele von ihnen wurden in den Indischen Ozean und das Mittelmeer verlegt, um dafür zu sorgen, dass die Dinge in Europa und im Nahen Osten nicht aus dem Ruder laufen. Schockierenderweise gibt es im Moment keinen einzigen US-Flugzeugträger im Pazifik. Normalerweise halten wir dort ein paar, aber sie haben sie in Kriegsgebiete in anderen Teilen der Welt geschickt. Das bedeutet, dass die USA einen dieser Flugzeugträger aus dem Indischen Ozean umdrehen müssten, wenn China gegenüber Taiwan oder Japan oder den Philippinen aggressiv werden wollte, und es würde mehrere Tage dauern, bis er dort wäre. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem, vor allem wenn Sie auf den Philippinen, in Taiwan oder in Japan sind. Unser Chefredakteur Gerald Flurry hat vor etwa 8 Jahren einen Artikel darüber geschrieben, wie China die Welt in Richtung Krieg steuert und dabei vor allem die Bemühungen Chinas um die Übernahme des Südchinesischen Meeres hervorgehoben. Am Ende hob er eine schockierende Statistik hervor. Etwa 1/3 des Welthandels läuft irgendwann durch das Südchinesische Meer. Chinas Schiffbaukapazitäten sind also 232 Mal größer als die der USA und das Land militarisiert das Südchinesische Meer. Und Amerika hat im Moment nicht einmal einen Flugzeugträger im Südchinesischen Meer. Wir treten in eine gefährliche Ära ein, in der Amerika zwar immer noch unbestritten die größte Seemacht der Welt ist, aber seine Seemacht ist nicht so groß, dass es alle maritimen Engpässe gleichzeitig verteidigen kann. Wir hoffen einfach, dass China nett sein wird, weil wir im Moment nicht die Ressourcen haben, um das zu bewältigen. Das heißt, wenn es zu viele Krisen gibt, werden plötzlich die Handelswege unterbrochen, was massive wirtschaftliche Auswirkungen haben wird, nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auf der ganzen Welt.
Und da ist die historische Perspektive, die Sie zu Beginn einwerfen, wirklich wichtig. All dies klingt sehr vertraut mit der britischen Geschichte, in der Großbritannien immer versucht hat, eine Marine zu unterhalten, die größer war als die vorherigen Marinen zusammen. Und als das nachzulassen begann, läutete das das Ende des britischen Imperiums ein. Wer in den letzten 500-600 Jahren die Meere beherrscht hat, war so gut wie immer das mächtigste, reichste und wohlhabendste Land. Und wir stehen vor dem Ende dieses Status für Amerika. Dieser historische Kontext ist also eine große Warnung, aber auch der prophetische Kontext.
Ja, auch der prophetische Kontext ist wichtig. Es gibt eine wirklich erstaunliche und inspirierende Aussage, die Herbert W. Armstrong in der Prophezeiung an die USA und Großbritannien richtete, in der er auf eine Prophezeiung ein Versprechen Gottes an den Patriarchen Abraham eingeht. Er sagte, wenn du meine Gesetze befolgst, werde ich deine Nachkommen so zahlreich machen wie der Sand, wie das Meer und so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Und sie werden die Tore ihrer Feinde einnehmen. In diesem Buch geht's darum, dass ein Tor, wie in einer Stadt, nur der Weg ist, durch den man in die Stadt kommt. Aber wenn es um die Welt oder den Kontinent geht, sind die Tore zum Meer. Es sind Tore wie Panama als Tor und Gibraltar als Tor und Hormuz als Tor. Und die meiste Zeit der letzten 200 Jahre haben entweder Großbritannien oder Amerika all diese Tore kontrolliert. Wenn sie nichts über die verlorenen Stämme Israels wüssten oder wo sie durch Skythien gewandert sind oder wo sie durch all das gewandert sind, wenn sie nichts über die verlorenen Stämme Israels wüssten, außer dass Gott gesagt hat, dass sie in der Endzeit die Seetore kontrollieren werden, könnten sie allein aus dieser Tatsache ableiten, welche ethnische Gruppe vom alten Israel abstammt. Amerika und Großbritannien waren bisher die einzigen Mächte in der Weltgeschichte, die alle Meere von Singapur bis Panama kontrollierten. Es gibt also weitere Beweise dafür, dass Amerika und Großbritannien vom alten Israel abstammen. Aber sie bräuchten diese anderen Beweise nicht einmal unbedingt, wenn sie nur die Prophezeiung über die Seetore verstehen würden. Ernüchternder ist jedoch, dass in 3. Mose 26 und 5. Mose 28 den Kapiteln über Segen und Fluch die Rede ist. Darin wird erwähnt, dass Amerika und Großbritannien, wenn sie Gott ungehorsam wären, die Kontrolle über diese Seetore verlieren würden und ihre Feinde sie gegen sie einsetzen würden. Sowie die Tatsache, dass Amerika und Großbritannien diese Tore besaßen, beweist, dass sie aus dem alten Israel stammen. Die Tatsache, dass sie sie verlieren, zeigt, dass sie Gott ungehorsam waren und dafür bestraft werden. Wie ich schon sagte, ist China seit einigen Jahren im Besitz der Mautstelle am Panamakanal. Sie haben noch nicht unbedingt die militärische Macht, um die US-Marine in der Karibik zu besiegen, aber sie haben wohl die militärische Macht, um die US-Marine im südchinesischen Meer zu besiegen. Das ist also ein Meer, das für die amerikanische Marine schon so gut wie verloren ist. Sie werden sehen, dass Amerika immer mehr dieser Tore verlieren wird, bis es zu einem Punkt kommt, an dem Amerikas Feinde tatsächlich zusammenarbeiten können, um es wirtschaftlich zu belagern. Und in Hesekiel 5, vor allem in Hesekiel 4 und 5, gibt es noch weitere Prophezeiungen, die von dieser wirtschaftlichen Phase der vollständigen wirtschaftlichen Belagerung sprechen. Laut Hesekiel 4 wird sie 390 Tage andauern. Das schwächt Amerika so sehr, dass es tatsächlich militärisch angegriffen werden kann. In dem Buch ihres Chefredakteurs Hesekiel, dem Endzeitpropheten, gibt es ein paar Kapitel, die sich damit befassen. Das eine trägt den Titel Supermächte im Belagerungszustand, das andere den Titel Terrorismus und Ethnien. Darin wird genau beschrieben, wie sich diese Flüche entfalten und wie lange diese Belagerungen andauern werden. Doch bevor die Belagerung beginnen kann, muss Amerikas Marine so weit geschwächt werden, dass unsere Feinde die Seetore kontrollieren können. Und wenn wir nur 280 Schiffe haben und Chinas Schiffbaukapazität 232 mal größer ist als unsere, wird es nicht lange dauern, bis wir nicht mehr mithalten können. Was die anderen wichtigen Nachrichten aus dem angloamerikanischen Raum betrifft, möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick über die politischen Nachrichten geben. Der Sonderstaatsanwalt Jack Smith hat eine neue Anklage gegen den US-Präsidenten Donald Trump erhoben, in der er ihn erneut beschuldigt, die Präsidentschaftswahlen 2020 zu manipulieren. Der juristische Kampf gegen Donald Trump ist also immer noch sehr hart und heftig. Dennoch gibt es an der juristischen Front einige gute Nachrichten für Trump. Der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten hat diese Woche ein Gesetz aus Arizona bestätigt, wonach Wähler ihre Staatsbürgerschaft nachweisen müssen, bevor sie an den Wahlen teilnehmen können. Das wird also hoffentlich den Wahlbetrug in Arizona bei den Präsidentschaftswahlen 2024 eindämmen. Eine weitere gute Nachricht für Donald Trump ist, dass der unabhängige Kandidat Robert F. Kennedy Jr. beschlossen hat, seine Kampagne in mehreren Swing States auszusetzen und die Trump-Kampagne zu unterstützen. Das ist also eine dringend benötigte Unterstützung für Donald Trump, sogar von einem gemäßigten Demokraten.
Nun, vielen Dank dafür, Andrew. Vielen Dank an alle unsere heutigen Diskussionsteilnehmer. Vielen Dank, dass Sie, der Zuschauer, zu uns gekommen sind. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zu dem haben, was wir in der heutigen Sendung behandelt haben, würden wir uns sehr freuen, von Ihnen zu hören unter info@dieposaune.de. Bitte geben Sie uns ein Like, abonnieren Sie uns oder hinterlassen Sie einen Kommentar auf YouTube oder Rumble. Und wie immer haben wir Links zu den kritischen Literaturstellen, die wir erwähnt haben und die Ihnen helfen werden, sich selbst zu beweisen, dass all dies im Kontext von Gottes Plan für die Menschheit geschieht, dass diese Ereignisse nicht nur zufälliges Chaos sind. Es liegt also eine große Hoffnung darin, das selbst zu studieren. Wir sind am Mittwoch wieder da. Bis dahin beobachten Sie weiter Ihre Welt.